Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Tennis, dieser weiße Sport, ist gar nicht so weiß. Er ist nämlich ganz schön dreckig und ganz schön sexistisch. Die ersten 7 Einträge bei Google, wenn wir nach Sexismus und Tennis suchen, sind Bildergalerien zu The Sexiest Tennis Players Alive, Frauen in knappen Tennis-Outfits. Und erst an Position 8, da kommt dann mal ein Bericht über das Problem Sexismus im Tennis. Warum wir da nachgeschaut haben, weil es in Wimbledon gerade wieder sexistische Kommentare hagelt und Andy Murray ein Zeichen dagegen setzt. Das hat er schon mal gemacht, jetzt gibt's was Neues und alle lieben ihn dafür. Die ganze Geschichte haben wir heute Abend für euch und wir haben auch eine neue Ausgabe von Goodbye Deutschland heute für euch. Hauptdarsteller 165 Kühe, Storyteller Sebastian Rams.
Ja, das sind die Holstein-Kuh ist es nämlich und Katar hat ein Problem. Katar braucht Milch wegen Isolation und Embargo, Handelsembargo. Und jetzt sollen die Kühe denen aus der Patsche helfen. Und das ist die Hochleistungskuh überhaupt. Die kriegt schöne klimatisierte Ställe und darüber gleich mehr.
Eine deutsche Kuh, die nach Katar auswandert und dort erstmal ein Leben lang bleibt, haben wir heute auch in der Sendung für euch. Mein Name ist Thilo Jahn. Einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist eigentlich ein bisschen zu früh für unser tägliches Tour de France Update, Sebastian, aber an dieser Stelle schauen wir uns doch mal ein bisschen an, nachdem wir gestern ja schon den 5. Etappensieg von Marcel Kittel gelobt haben. Ja. Wie ging es heute denn weiter? 12. Etappe, ein ordentliches Brett, 214,5 Kilometer und ein richtiger Paukenschlag am Ende. Was passiert?
Ja, das wichtigste Trikot der Tour, das gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung, darf ab morgen ja von jemand anderem vollgeschwitzt werden und zwar vom Italiener Fabio Aru aus dem Team Astana. Der kam nämlich 20 Sekunden vor dem Vorjahressieger und Titelverteidiger Christopher Froome ins Ziel. Gewonnen hat der Franzose Romain Bardet und der liegt auch noch ziemlich gut in der Gesamtwertung. Er belegt jetzt Platz 3 mit 25 Sekunden Rückstand.
Also lief nicht so gut für den Vorjahressieger Froome oder was war los?
Nee, überhaupt nicht. Vor allem hatte er bei einer Abfahrt einen ziemlichen Schockmoment zu verdauen, als er mit zu viel Schwung und Tempo in eine Kurve ging und dann in eine Wohnwagengruppe sauste, die so ja am Rand der Strecke überall rumstehen. Aber zum Glück ist er nichts passiert und die Tour erlebt jetzt aber einen extrem spannenden Kampf um den Sieg. Nicht so früher wie bei Lance Armstrong, da war immer ziemlich langweilig. Ja. Jetzt können 3-4 Leute wirklich gewinnen, total spannend. Und auch für unseren Sprintkönig, du hast ihn erwähnt, Marcel Kittel, sah es heute ganz gut aus. Bei der Bergetappe war für ihn ja jetzt kein Sieg drin, aber dafür hat er in einem Zwischensprint, so nach 90 Kilometern, schön Punkte abgeräumt. Ist immer noch der beste Sprinter und fährt weiter im grünen Trikot.
So muss es doch sein. Der Italiener Fabio Aru aus dem Team Astana hat sich heute erstmal das gelbe Trikot geschnappt. Das gelbe Trikot traditionell trägt derjenige, der in der Gesamtwertung vorne ist. Und er hat es bekommen von Christopher Froome, der heute ein bisschen später dran war. Mal gucken, wie es morgen läuft.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Windkraft ist mir zu sauber, sagt Christian Lindner von der FDP. Zumindest steht es als Zitat auf einem Wahlplakat neben seinem Kopf. Das ist aber gar kein Wahlplakat der FDP, sondern eins der Grünen. Erfundene Zitate, die auf echte Motive montiert wurden, das alles veröffentlicht über Twitter. Jürgen Trittin hat zum Beispiel auch so ein Bildchen gepostet. Die FDP spricht von Fake News, regt sich auf und die Grünen sagen, oh Moment, das ist alles nur Satire. Und wir nehmen den Personenkult um Lindner ein bisschen aufs Korn. Negative Campaigning könnte man es auch nennen. Ist eine Wahlkampfstrategie, die in den USA bis zur Perfektion ausgereizt wird, ne, den Konkurrenten schön schlecht machen und damit Wählerstimmen bekommen. Läuft das jetzt auch bei uns so? Sprechen wir mal drüber mit dem Politikberater, mit Martin Fuchs. Schönen guten Tag, Martin.
Moin Moin, hallo.
Was hältst du von dieser grünen Aktion? Clever oder eher unfair?
Wenn ich mir das Netz so anschaue und Netzkultur anschaue, muss man eigentlich sagen, die Grünen haben alles richtig gemacht und doch alles falsch dabei gemacht. Also ein klassisches Eigentor. So ein bisschen kommt es mir vor, als viele Sachen, die die Grünen in den letzten Monaten angefasst haben, eine super Idee, auch technisch und auf der Höhe der Zeit, aber dann leider in der Umsetzung dann gescheitert. Warum? Die Partei selber ist jetzt gerade an einem Punkt, wo sie extrem Zustimmung verloren hat. Einer der größten Gegner im Wahlkampf ist die FDP und die greift man jetzt quasi relativ inhaltsleer mit so einer möchtegern Ironie-Aktion an. Das kam bei vielen Menschen im Netz nicht gut an.
Mhm. Umsetzung gescheitert, halte ich mal so fest. Noch ein Beispiel aus dieser Kampagne, das Original von der FDP, das am Montag vorgestellt wurde. Da steht zum Beispiel auf dem Plakat, die Digitalisierung ändert alles. Wann ändert sich die Politik? Politik und die Grünen haben daraus gemacht, freie Fahrt für freie Porsche-Fahrer. Eigentlich wollte ich nie was anderes. Also du sagst, die Grünen haben ein bisschen auf den Fame der FDP gehofft, dass sie da was abhaben davon, ja?
Das war, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Also die Idee ist ja bei solchen Negative-Campaigning-Geschichten auch, dass man eigentlich die eigenen Leute erreichen möchte. Also das klassische grüne Wählerpotenzial, die soll so ein bisschen am Bauch gepinselt werden und die sollen darüber lachen und die sollen es cool finden, dass man sich abgrenzt quasi zu einer Partei, die eigentlich ganz ähnliche Ziele hat, aber halt in dem Fall ein bisschen neoliberaler vielleicht angestrichen ist. Mhm. Und dafür war es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das hat vielleicht in der eigenen grünen Blase ganz gut funktioniert. Aber alle Demokraten, und das wissen wir aus allen vergangenen Wahlkämpfen in Deutschland, finden Negative Campaigning nicht so richtig wirklich toll.
Mhm. Womit hat es denn zu tun eigentlich, dass es ja so ein Riesending ist, zum Beispiel in den Staaten, ne, wenn wir uns da anschauen, wie der Trump gegen Hillary geschossen hat, und in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob das in der Vergangenheit so oft vorkam.
Nee, das wurde immer wieder versucht auch, also auch schon lange bevor es das Internet gab und Twitter gab, gab es natürlich Negative Campaigning Ansätze, aber ich glaube, das ist ein bisschen in der Kultur der Deutschen verankert. Also wir sind vielleicht vom Parteiensystem natürlich ein bisschen anders strukturiert wie in den USA. In den USA geht es immer ganz, ganz stark ein Mann gegen einen anderen Mann oder gegen eine Frau. Da ist ein Duopol da und in Deutschland ist dann doch alles ein bisschen vielleicht wesentlich heterogener auch. Wir haben 150 Parteien, davon werden jetzt über 40 antreten zur Bundestagswahl und so, das ist schon ein großer Unterschied. Und da ist es so ein bisschen nivelliert, vielleicht auch das, was vielleicht eine Zuspitzung ist und was vielleicht ein Affront gegenüber anderen Parteien ist und so. Und deshalb ist es, glaube ich, in Deutschland einfach so von den Menschen, von den Wählern, die möchten nicht quasi mit negativen Sachen konfrontiert werden, dass anderen, die möchten nicht, dass anderen Leute schlecht gemacht werden.
Weil der Umgang vielleicht ein bisschen höflicher auch ist.
Vielleicht, kann man vielleicht sagen, ja.
Rechtlich ist das Ganze ja nicht ganz so eine saubere Sache bezüglich Urheberrecht und Recht am eigenen Bild. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann will die FDP jetzt erstmal keine rechtlichen Schritte einleiten. Warum nicht?
Ja, ich glaube einfach, die FDP hat auch verstanden, wie das Netz funktioniert. Und wenn sie jetzt anfangen würde, quasi juristisch dagegen vorzugehen, hat es zwei Nachteile. Der eine wird sein, dass es ein Urteil oder eine Entscheidung erst geben wird, lange nach der Bundestagswahl. Das heißt, sie haben überhaupt nichts mehr davon, dass vielleicht die Grünen dann ein bisschen Geld zahlen müssen und dann vielleicht sich entschuldigen müssen, öffentlich auch. Und das zweite ist, vielleicht ist das Ding morgen schon wieder vergessen, dann ist ein nächster Sau, wie das digitale Dorf gejagt wird. Und dann würde man das ja wieder aufwärmen, das Thema, und würde den Grünen wieder vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bringen, was der Wiederberichterstattung gibt, wie kreativ die Grünen vielleicht waren mit der Reaktion. Das möchte man dann einfach nicht quasi dann auch noch so eine Vorlage geben nochmal.
Die Grünen finden, die FDP-Wahlkampagne, die diese Woche vorgestellt wurde, hat Potenzial, sie zur Comedy zu verwenden. Sie haben Slogans und Motive verändert und der FDP eins reingedrückt. Infos waren das von Politikberater Martin Fuchs. Und Martin Fuchs sagt, es funktioniert in der grünen Blase, aber außerhalb eben nicht. So, schönen guten Abend noch dir, Martin. Tschüss.
Ciao, ciao, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Andy Murrays Mutter, die war gestern ganz schön stolz auf ihren Sohn und über 70.000 andere Twitter-User waren es auch. Was passiert? Andy Murray, der britische Tennisspieler, der ist rausgeflogen beim Turnier in Wimbledon, saß danach in dieser Pressekonferenz, die es immer nach den Spielen gibt. Ein Reporter erklärt dann, dass sein Gegner Sam Querrey ja der erste amerikanische Spieler sei, der das Halbfinale eines Grand Slams erreicht hat seit 2009. Und jetzt Achtung, was Andy Murray da einwirft.
Andy, Sam is the first U.S. player to reach a major semifinal since 2009. How would you describe
male player?
I beg your pardon?
Male player, right?
Yes, yeah. First male player. That's for sure.
Tja, da redet sich der Reporter nochmal raus. Male player, same. Sam ist der erste männliche Spieler, der seit 2009 das erreicht hat. Serena Williams, Venus Williams, Madison Keys, alles US-Spielerinnen, die häufig im Finale und auch im Halbfinale bei solchen Turnieren stehen. Und die lässt der Reporter einfach mal unter den Tisch fallen. Nicht mit Andy, der sagt was und hat mal wieder gezeigt, wie sexistisch es im Tennis leider zugeht. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion, mit ihr habe ich heute über dieses Thema gesprochen. Ich wollte zuerst von ihr wissen, wie denn diese Sexismusdiskussion in Wimbledon weiterging.
Also Andy Murray wird jetzt erstmal in den sozialen Netzwerken total abgefeiert, ist ja klar. Aber der Guardian schrieb schon Anfang dieser Woche, Murray sei der Feminist, den das Tennis braucht. Er hat sich ja nicht erst mit seinem Statement gestern gegen Sexismus gestellt. Anfang der Woche zum Beispiel, als es darum ging, dass Frauen einen gleichen Anteil wie die Männer auf dem wichtigsten Court in Wimbledon, also dem Center Court, haben sollten, was ihre Spiele angeht. Er selbst sagt von sich, ihm sei der Sexismus im Tennis besonders stark aufgefallen, als er eine Frau als Trainerin engagiert hat, nämlich Ex-Profi Amélie Mauresmo. Und er sagte, damals sei es ihm eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie sei so ungerecht behandelt worden im Vergleich zu seinen Trainern. Zum Beispiel jedes Mal, wenn er ein Spiel verloren hat, sei sie komplett auseinandergenommen worden. Das habe er vorher bei seinen männlichen Trainern so nie erlebt.
Gibt es denn Spielerinnen, die besonders betroffen sind von diesem Sexismus im Tennis?
Also Serena Williams ist wahrscheinlich schon die, die da am meisten geplagt ist von solchen Kommentaren. Unter anderem zu ihrer Figur, ihrer Muskelmasse, aber auch immer wieder zum Vergleich mit Männern und ihrem Spiel. Am krassesten ist da wohl die Aussage des ehemaligen Turnierdirektors von Indian Wells. Der hat im vergangenen Jahr gesagt, wenn ich eine Spielerin wäre, würde ich jeden Abend auf die Knie gehen und Gott dafür danken, dass Roger Federer und Rafael Nadal geboren wurden, weil sie diesen Sport getragen haben. Oder Ex-Spieler John McEnroe.
If she played the men's circuit, she'd be like 700 in the world. That doesn't mean I don't think Serena's like an incredible player. I do. But there's, you know, the reality of what would happen on a given day, a Serena could beat some players, I believe, because she's so incredibly strong mentally. But if she had to just play the men's circuit, that would be an entirely different story.
Also der Subtext da, Frauen spielen einfach schlechter. Ja, und Novak Djokovic, auch ein Topspieler, hatte im vergangenen Jahr für Furore gesorgt, weil er indirekt gefordert hat, Männer sollten wieder mehr Preisgeld als Frauen bekommen, weil die es seien, die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und mehr Tickets verkaufen. Also da
Kopfschütteln.
Ja.
Einstimmiges. Was machen denn eigentlich die Spielerinnen wie Serena Williams gegen diese Vorwürfe beziehungsweise gegen Sexismus generell?
Also da sticht insbesondere Serena Williams auch heraus. Die meldet sich praktisch jedes Mal zu Wort, ganz konsequent in einem sachlichen, aber bestimmten Ton. Zum Beispiel antwortete sie, John McEnroe, lieber John, ich verehre und respektiere dich, aber bitte lass solche Statements über mich, die nicht auf Fakten basieren. Also sie agiert da wirklich als Vorkämpferin, auch oftmals mit öffentlichen Plädoyers. Und natürlich macht es auch was aus, dass so jemand wie Andy Murray, der ja aktuell die Nummer 1 der Tenniswelt der Herren ist, dass er sich da ausspricht, das ist wichtig.
Jetzt gab es bei den French Open in Paris auch einen Vorfall. Der französische Tennisspieler Maxime Anouk wurde interviewt von der Journalistin und hat diese Journalistin die ganze Zeit versucht zu küssen. Daraufhin hat der französische Verband ihm die Akkreditierung entzogen. Hat das Thema Sexismus gefühlt zugenommen, würdest du sagen?
Also prinzipiell hätte ich darauf jetzt gesagt, das ist natürlich schwer zu quantifizieren. Was man, glaube ich, schon sagen kann, es wird mehr über Sexismus gesprochen, wo er früher nicht als Problem identifiziert wurde. Also Medien, Athleten und Verbände haben das Thema heute eindeutig mehr auf dem Schirm als noch vor 10 Jahren. Es gibt aber auch eine interessante Studie der Universität von Missouri dazu, die einen Anstieg in der medialen Berichterstattung tatsächlich ausgemacht hat. Also sogenannte Mikroaggressionen gegen weibliche Athleten, zum Beispiel sexistische Witze oder Kommentare oder ungleiche Bezahlung, die haben demnach deutlich zugenommen. Um 40%, da haben die Olympischen Spiele, also die Berichterstattung von 2012 mit 2016 verglichen. Ja, und da haben sie diesen Anstieg von 40% tatsächlich ausgemacht.
Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück nach Wimbledon. Ist dort denn das Sexismusproblem ein besonders großes?
Man kann das nicht so eindeutig sagen. Ich glaube, jedes Turnier hat so seine Eigenheiten. Aber was man bei Wimbledon auf jeden Fall sagen kann, ist das letzte Grand Slam Turnier, bei dem die gleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen eingeführt wurde. Erst 2007.
Der schottische Tennisspieler Andy Murray korrigiert einen Reporter in Wimbledon beim Tennisturnier, bei diesem großen Grand Slam, und setzt sich damit gegen Sexismus im Tennis wieder mal ein. Deutlich zugenommen hat der Sexismus nicht nur im Tennis, sondern im Sport generell, hat uns Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vielleicht habt ihr die Videos ja schon mal gesehen, irgendwo im Netz oder im Fernsehen. Leichter Wellengang, tiefstehende Sonne, wunderschöner Sandstrand. Und dann mischt sich unter dieses leise Meeresrauschen langsam das Geräusch von
Flugzeugturbinen und im nächsten Moment donnert dann dieses Riesending über einen drüber, über die Köpfe der Strandbesucher. Es klingt alles spektakulär und ist es sicherlich auch, ist aber Alltag am Strand von St. Maarten. Das ist ein autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande und dieses Flugspektakel ist jetzt ziemlich dramatisch geendet.
Ja, denn neben dem von dir beschriebenen Strand, da liegt wirklich direkt eine Flughafenlandebahn, eben nur 15 bis 20 Meter, also ein Steinwurf. Und wenn man da am Strand steht, meint man, die landenden Flugzeuge mit der Hand berühren zu können. Das zieht natürlich sogenannte Planespotter an und die halt überall auf der Welt startende und landende Flugzeuge beobachten. Ja, und abgesperrt ist die Landebahn vom Strand nur durch so einen simplen grünen Zaun. Und an dem hatte sich dann eine 57-jährige Neuseeländerin festgehalten. Sie wollte den Start einer Boeing 737 beobachten und wurde dann aber vom Turbinenwind der Maschine erfasst, gegen einen Betonblock geschleudert und dann tatsächlich gestorben.
Geht bei dieser Neuseeländerin eben darum, dass die Maschine nicht runterkommt, sondern auf dem Flughafen steht.
Sie steht quasi Turbine Richtung Zaun, genau, und sie gibt Vollgas.
Und dann kommt dieser wahnsinnige Windstoß und ergreift sie, aber das weiß man doch, dass es gefährlich ist, oder?
Könnte man schon, sollte man annehmen. Vielleicht ist man sich der Gefahr aber dann nicht so bewusst, wenn man das vielleicht zum ersten Mal erlebt. Das weiß ich jetzt in dem Fall nicht. Mhm. Auf jeden Fall gab es aber schon früher immer mal wieder Verletzte durch die startenden und landenden Flugzeuge, aber noch nie einen Todesfall. Und bei YouTube habe ich ein echt krasses Video gesehen. Da ist eigentlich alles ganz genauso wie wo bei dem Unfall heute. Eine Frau steht da an dem Zaun, also mit Absicht extra, krallt sich fest, wird von dem Wind der Turbine vom Zaun gefegt und fliegt dann wohl auch gegen den Block. Aber Ausnahme, sie hat tatsächlich überlebt.
Ja, eine hat nicht überlebt, nämlich eine Neuseeländerin am Strand von St. Maarten. Dort liegt der Flughafen direkt in nächster Nähe und die Maschinen fliegen nicht nur über die Köpfe runter, sondern starten dort auch und da ist ganz schön viel Wind. Und es gibt einige, die eben sich an den Zaun hängen und denken, das ist ein schönes Spektakel.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute haben sich Angela Merkel und Emmanuel Macron in Paris getroffen, samt ihren Minister. Die standen dort auch alle beisammen. Und es gab eine bizarre Szene. Gleich zu Beginn, Emmanuel steht neben Angela und beide reichen sich so eine Art Säckchen weiter, wie früher in der Schule. Eine Vorstellungsrunde.
Emmanuel.
Hat ja Emmanuel gesagt, dass er Emmanuel heißt und in Paris wohnt und jetzt Angela.
Bonjour,
ich m'appelle
Angela,
Ja, das hat dann auch nochmal zu Applaus geführt. Marcel Wagners, unser Korrespondent in Paris, hat das heute beobachtet für uns. Was hat's mit dieser Szene auf sich?
Ja, aussprachemäßig gar nicht so schlecht, oder, bei der Kanzlerin. Also das war ein Schülertreffen, ein Schüleraustausch heute, bei dem nicht nur Schüler, sondern teilweise auch Auszubildende teilgenommen haben. Und bei diesem Ministerrat da heute war das eins der ganz großen Themen, der kulturelle Austausch zwischen Deutschland und Frankreich. Da wollen beide Länder jetzt tatsächlich Gas geben und richtig auf die Tube drücken. Und das sind tatsächlich ganz interessante Vorschläge, die da im Moment im Raum stehen. Zum Beispiel soll es ein Erasmus, wovon ja im Moment nur Studenten in Europa profitieren, also dieses Austausch. Programm, wo Studenten dann in anderen Ländern auch mal ein Jahr oder ein halbes verbringen können. Das soll zum Beispiel in Zukunft auch auf Auszubildende ausgedehnt werden können, also dass auch Auszubildende mal im anderen Land ein bisschen reinschnuppern können. Das ist eigentlich ein richtig spannender Vorschlag gewesen heute.
Stand sicherlich nicht ganz oben auf der Agenda. Wirtschaftsthemen, Flüchtlingspolitik, die Bereiche waren wahrscheinlich ein bisschen dicker. Auf was hat man sich da einigen können?
Ja, über Flüchtlinge hat man, glaube ich, heute noch gar nicht so viel gesprochen. Das wird aber ein Thema in den nächsten Wochen und Monaten sein. Aber da ist die neue Regierung in Frankreich noch so ein bisschen dabei, ihren Weg zu finden. Wirtschaft hingegen, das war tatsächlich ein ganz dickes Thema heute. Da hat man zum Beispiel beschlossen, dass man gemeinsam Fonds auflegen will, um junge Start-up-Unternehmen zu fördern, die in Deutschland und Frankreich unterwegs sind in neuen Technologien, Biotechnologie, Nanotechnologie oder auch Elektromobilität. Da will man gemeinsam besser fördern. Und es geht aber auch um sehr technische Angelegenheiten, zum Beispiel, dass Steuern, Unternehmenssteuern besser aufeinander abgestimmt werden sollen. Da geht es um europäischen Wettbewerb. Das liegt Emmanuel Macron ganz deutlich am Herzen, denn er glaubt, dass man auf dem Feld wirklich Europa voranbringen kann.
Beide Länder haben heute auch beschlossen, dass sie zusammenarbeiten wollen, wenn es im Thema Militär oder Bundeswehr drauf ankommt. Es wurde, wenn ich das richtig gesehen habe, vereinbart, dass man zusammen ein Flugzeug baut.
Ja, das war erstmal eine relativ lockere Vereinbarung, aber dafür doch schon wieder einigermaßen konkret, denn man muss sich nichts vormachen. In 2,5 Monaten ist ja in Deutschland oder 2 Monaten ist in Deutschland Bundestagswahl und eigentlich kann man bei so einem Ministertreffen heute nicht viel festzurren, denn unter Umständen wechselt ja in Deutschland die Regierung und dann hat man Sachen vereinbart, die man plötzlich die neue Regierung gar nicht will. Also ist man da sehr zurückhaltend und deshalb war es trotzdem erstaunlich, dass diese Nachricht da eben heute doch rauskam. Man will tatsächlich mit den beiden Ländern zusammen einen neuen Kampfjet bauen, entwickeln und dann vielleicht auch international exportfähig machen. Da dürfen sich gerne wohl auch andere europäische Länder dran beteiligen, aber das ist tatsächlich was, was Deutschland und Frankreich gerade planen. Das war eigentlich so mit der konkreteste Vorschlag, den man heute hören konnte.
Hat sich denn an der Stimmung grundlegend irgendwas geändert? Deutschland und Frankreich, gehen die weiter euphorisiert mit sich und auch Europa um?
Ja, in der Tat, das tun sie. Das war auch heute wieder ein richtig nettes Treffen. Man hat sich morgens herzlich begrüßt. Angela Merkel und Emmanuel Macron waren auch gestern Abend noch zusammen auf einem Gipfel in Triest, sind also eigentlich quasi zusammen nach Paris gereist. Und man merkt einfach, da stimmt im Moment die Chemie sehr deutlich zwischen den beiden. Die können gut miteinander. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass man hinterher auf allen politischen Feldern auch genau auf einer Wellenlinie liegt. Also es gibt auch durchaus ja Dinge, wo es unterschiedliche Ansichten gibt. Emmanuel Macron will zum Beispiel, dass Deutschland einfach mehr investiert, auch ein bisschen mehr Geld ausgibt, auch zugunsten der anderen europäischen Länder. Also wenn es darum geht, dann ist man sicherlich hinterher im Detail gar nicht so auf einer Linie. Aber die Chemie, die stimmt im Moment und man hat wirklich das Gefühl, dieses deutsch-französische Tandem fährt im Moment doch mit ganz schön viel Rückenwind.
In Paris hat der deutsch-französische Ministerrat zusammengesessen mit Emmanuel Macron, mit Angela Merkel. Und zur aktuellen Stunde trifft sich Emmanuel Macron mit einem anderen Bekannten, nämlich mit Donald Trump, der auch dort ist und der wahrscheinlich morgen nochmal beim Nationalfeiertag ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen kann. Informationen waren das für Deutschlandfunk Nova direkt und live aus Paris von Marcel Wagner.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Leute, die andere eine Treppe Richtung Untergrund runterstoßen. Da gab es leider in Berlin diese Woche schon wieder 3 Fälle. Um die Täter zu finden, da nutzt die Polizei seit ein paar Monaten Überwachungsvideos und Aufrufe an die Bevölkerung. Das scheint auch gut und erfolgreich zu sein. Im Fall vom Oktober voriges Jahr am Berliner Alexanderplatz sind 40 Hinweise eingegangen. Der Täter ist gerade zu knapp 3 Monaten Haft verurteilt worden. Wir wollen wissen, stimmt's denn wirklich, dass die Polizei Ahndung per Video verstärkt hat. Und was bringt's? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Grit Eggerichs. Was hast du herausgefunden?
Ich habe zuerst mal bei dem Sprecher der Polizeigewerkschaft angerufen, bei Benjamin Jendro. Und der hat mir das bestätigt, dass es mehr Fahndungsaufrufe mit Video gibt. In Zahlen lässt sich das aber noch nicht darstellen. Das erste Mal hat es ja eine Frau in der U-Bahn-Station Hermannstraße getroffen voriges Jahr. Du hast es erwähnt. Und da hatte man die Bilder dann auch gepostet und den Täter nach wenigen Tagen identifiziert und auch festgenommen. Mhm. Und diese Woche gab es nochmal so einen ähnlichen Fall. Da gab es Bilder von 3 Vermummten, die im März ja diese dicke, große Münze aus dem Bode-Museum entwendet haben. Und da gab es dann auch gestern die ersten Festnahmen.
Das heißt, die Videos, die verbessern die Aufklärungsquote?
Ja, ganz so kann man das nicht sagen, weil nicht jeder, der sich bei der Polizei dann nach solchen Hinweisen meldet, auch sagt, hey, ich habe die auf dem Video erkannt und deshalb rufe ich jetzt an. Manche geben einfach nur den Hinweis und auf den Täter und das war's dann.
Man kann immer nur sagen, nach der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial, man kann nie sagen, durch Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial, aber es ist natürlich ein großes Hilfsmittel, weil natürlich dann schauen nicht nur die Ermittler drauf, sondern dann schauen in Berlin einfach mal 4 Millionen auf diese Bilder. Damit haben sie 8 Millionen Augen, die in dieser Stadt nach diesem Kerl gucken oder nach dieser Frau, die dann eine Straftat begangen hat.
Ja, gut gerechnet, aber die ganze Sache hat natürlich auch eine Kehrseite.
Auf jeden Fall. Das war der Sprecher der Polizeigewerkschaft Benjamin Jendro. Und die Kehrseite, die du wahrscheinlich ansprichst, sind wahrscheinlich Persönlichkeitsrechte, oder?
Ja, genau. Also der oder die Betroffene, das Opfer, möchte vielleicht nicht immer wieder die Szene sehen, wo jemand auf ihn oder sie eingetreten hat. Und der Täter hat natürlich selber auch Rechte. Also wenn dieser Mann zum Beispiel, der die Frau im Oktober gestoßen hat, irgendwann aus der Haft entlassen wird, dann soll der ja vielleicht auch nochmal die Chance haben, seine Vergangenheit als Gewalttäter hinter sich zu lassen. Und deshalb werden die Videos, wenn der Täter dann irgendwann mal gefasst ist, in der Regel gelöscht oder das Gesicht wird unkenntlich gemacht.
Ist es denn so einfach für die Polizei oder in welchen Fällen darf sie überhaupt Bilder und Videos veröffentlichen?
die muss erstmal alle anderen Möglichkeiten der Ermittlung ausschöpfen. Die muss Zeugen befragen und das Opfer befragen. Und nur wenn das alles nichts mehr bringt, dann muss es am Ende einen Beschluss vom Staatsanwalt bzw. vom Richter geben. Also die Polizei kann eben auch nicht selber entscheiden, in so einem Fall das zu machen.
Aber der Aufwand scheint sich ja zu lohnen, ne?
Ja, also Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei, der findet, dass sich das lohnt. Und er hat auch bemerkt, dass es inzwischen nicht mehr so viele Monate dauert, bis die Erlaubnis erteilt wird. Dass Menschen grundlos in der U-Bahn zutreten, dass es sowas gibt und dass solche Leute eben auch andere Menschen verletzen, das regt einen natürlich ziemlich auf. Und das ist das eine. Und die Fahndungserfolge sind natürlich die andere Seite. Und das alles sei eine gute Publicity für Videoüberwachung. Das glaubt jedenfalls Herr Jendrow.
Die Macht der Bilder ist, glaube ich, eine sehr, sehr große. Und wir müssen gerade bei solchen Straftaten, die auch brutal sind, die auch zeigen, das kann jedem in dieser Stadt passieren, auch an jedem Ort. Ich glaube schon, dass man da auch öffentlich drüber sprechen muss und dass es dann natürlich auch in der Bevölkerung eine klare Rückendeckung gibt, weil es eine gesellschaftliche Verachtung solch einer Tat ist.
Ich habe mal U-Bahn-Fahrer hier in Berlin gefragt, ob sie das tatsächlich so sehen.
Die Kameras, die kann man auch immer nur im Nachhinein auswerten. Viele Leute sind vermummt, das sieht man auch im G20-Gipfel. Da bringt eine Videoüberwachung selten wenig.
Die öffentlichen Fahndungsaufrufe schon. Bei der Videoüberwachung bin ich mir nicht so sicher.
Ich finde es recht kontrovers, weil A, wird schon Tür aufgemacht vom Missbrauch, weil es nicht wirklich, was mit den Daten dann halt passiert. Und auf der anderen Seite sind die Bilder, die man dann halt irgendwie sieht in den Nachrichten, so undeutlich und ungenau, dass man sich fragt, was bringt es dann halt überhaupt?
Also die Haltung ist schon eher skeptisch, würde ich sagen. Auch wenn viele mir erzählt haben, dass sie die Videos in sozialen Netzwerken tatsächlich geteilt haben.
Was ist denn eigentlich mit Aufnahmen, die gar nicht von der Polizei kommen, sondern zum Beispiel von Zeitungen, wie wir es jetzt auch gehabt haben, Bildfotos von Gewalttätern am Rande von G20?
Ja, die Bild-Zeitung, die hätte auch eigentlich einfach nur Wanted darüber schreiben können auf ihre Titelseite. Ich habe Herrn Jendrow auf die Sache angesprochen und da war der dann doch ein bisschen verlegen. Er hat den Aufruf der Bild nämlich auf seinem eigenen Twitter-Account geteilt.
Klar ist, dass die Bild-Zeitung aus ihrer Sicht, ohne die jetzt verteidigen zu wollen, Straftäter abgedruckt hat, um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen. Ob das juristisch sauber ist, muss die Bild-Zeitung bzw. müssen das dann Gerichte beurteilen.
Ja, grundsätzlich darf natürlich nur die Polizei fahnden. Privatpersonen dürfen das nicht. Und Medien, die dürfen Aufrufe zur Mithilfe an die Bevölkerung von der Polizei natürlich übernehmen. Das ist sogar erwünscht natürlich von der Polizei, aber die dürfen sie nicht selber starten. Das hat Jendrow auch betont. Was die Bild betrifft, da recherchiert jetzt der Presserat, ob die Sache in Ordnung war oder eben nicht.
Zeugensuche per Video, davon gibt's gefühlt immer mehr. Die Gewerkschaft der Polizei, haben wir gerade gehört, spricht sich dafür aus. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Grit Eggerichs hat sich in Berlin umgehört, wie die Leute, die U-Bahn fahren, damit umgehen. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden über Luxemburg. Eher so ein Mini-Staat und eher nicht groß, aber machen jetzt auf dicke Hose, denn sie wollen Top-Weltraumnation Nummer 1 in Europa werden. Das ist ganz schön ambitious, aber sie sind auf einem guten Weg dahin, Sebastian, ne?
Ja, ja, Luxemburg hat heute nämlich als erste Nation in Europa ein Gesetz verabschiedet, das den Abbau wertvoller Bodenschätze auf Asteroiden und anderen Himmelskörpern regeln soll. Klingt nach Hollywood, soll aber bald Realität werden. Das nennt man dann Space Mining. In Luxemburg will zum Beispiel die Initiative Space Resources auf diese Weise Rohstoffe gewinnen, um sie im All für die Raumfahrt und dann eine neue Weltraumindustrie zu nutzen.
Okay, wäre in dem Fall ja ein nationales Gesetz. Mhm. An die Rohstoffe dürfen ja trotzdem auch noch ein paar andere Nationen ran, oder?
Klar, so sieht's aus. Also die USA, die haben 2015 bereits ein ähnliches Gesetz verabschiedet. In Europa ist das aber eben einmalig bisher. Da ist noch keiner drauf gekommen anscheinend. Deutschland nicht, Frankreich nicht, Luxemburg dafür. Und das Gesetz regelt für die Bürger Luxemburgs eben den Rechtsrahmen, nachdem man Unternehmen im Einklang wiederum mit internationalem Recht wichtige Ressourcen im All fördern können. Und das Potenzial soll echt gewaltig sein. Da sind schnell hohe Milliardenbeträge im Gespräch, denn Asteroiden, man glaubt es kaum, sollen unter anderem hohe Konzentrationen an Edelmetallen und seltenen Erden aufweisen, die man ja auch immer mehr braucht. Alles wichtige Stoffe für die Industrie von heute und morgen.
Das Großherzogtum Luxemburg will die Top-Weltraumnation Nummer 1 in Europa werden. Deswegen hat sie heute als erste Nation ein Gesetz verabschiedet, das den Abbau wertvoller Bodenschätze auf Asteroiden und anderen Himmelskörpern regeln soll.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Gutes Fernsehen, gute Serien, gute Shows wurden heute nominiert in den Staaten für die 69. Emmys. Die werden verliehen am 17. September. Und auch in Los Angeles ist Markus Schuler unser Korrespondent. Wir schauen ein bisschen auf die Nominierung, gucken, was für Überraschungen gab es denn heute da, Markus?
Naja, so richtige Überraschungen gab es eigentlich nicht. Serien wie Westworld von HBO, einem Pay-TV-Kanal, haben groß abgeräumt. Die großen Überraschungen waren nicht mit dabei. Was ich überraschend allerdings fand, dass das Spektrum der nominierten Serien unglaublich breit ist. Das reicht von Sci-Fi über Crime bis hin zu Comedy. Und es sind auch so Themen, wie unterschiedlich unsere Gesellschaften mittlerweile sind. Also, dass Schwule miteinander porträtiert werden in diesen Serien, dass es so Patchwork-Familien gibt. All das spiegelt sich in diesen Emmy-Nominierungen wieder und das finde ich eigentlich ganz erstaunlich.
Ja, wenn man auf die Namen guckt, dann ist da auch keine große Überraschung drin. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Jane Fonda, was ist noch, Kevin Spacey und Stranger Things. Diese Kids, sind die auch irgendwie, die da gegen Monster kämpfen, haben die auch irgendwie Chancen vielleicht?
Ja, die haben sogar super Chancen. 18 Nominierungen hat Stranger Things, läuft bei Netflix, erhalten. Mit die meisten Nominierungen hat diese Sci-Fi-Serie bekommen, die in die zweite Staffel geht. Und das Witzige an dieser Serie ist, die wird von Zwillingsbrüdern gemacht, die vorher total unbekannt waren, die nie im TV-Geschäft sich engagiert hatten und die an Netflix herangetreten sind, gesagt haben, hey, wir haben hier eine coole, gute Idee für eine Serie, können wir die produzieren? Und Netflix hat gesagt, ja klar, geil, lass uns das machen.
Lass uns bei den Streamern bleiben, die Online-Plattform. Ist da viel bei denen nominiert worden?
Also es zeichnet sich ganz klar ab, Netflix ist in den USA im Augenblick die führende Video-on-Demand-Plattform. 3 Nominierungen, herausragende Nominierungen gab es für Netflix. Über Stranger Things haben wir gerade gesprochen. Dann die zweite war House of Cards, diese Politik-Krimiserie, die eigentlich in den USA von der Realität mittlerweile schon überholt wird. Und die dritte Nominierung, muss ich gerade nachgucken, für was die war.
Es ist so frisch, es ist so frisch hier. Ne? Ja, da muss unser Korrespondent die Blätter wälzen. Ja?
Das ist es ist gerade alles reingekommen. Die dritte Nominierung finde ich gar nicht für Netflix.
Du weißt was, solange es bis zum 17. September noch hast, ist alles okay, weil dann wird der erstmal verliehen. Welche Shows, lass uns auf Fernsehen gucken, welche Shows sind denn nominiert?
Am meisten Nominierungen hat Saturday Night Live erhalten, eine Comedy-Show, die es in den USA seit 1975 geht. Und Saturday Night Live ist ja in der Tat auch stark verwöhnt worden in den vergangenen Jahrzehnten. Es ist, wenn ich richtig gezählt habe, die 231. Nominierung, die SNL bekommt. Und in diesem Jahr waren sie besonders populär, denn sie haben natürlich Donald Trump und seine neue Regierung in den vergangenen 6 Monaten kräftig durch den Kakao gezogen. Also die haben die meisten Nominierungen erhalten. Gleichauf ist Westworld vom Pay-TV-Sender HBO. Dieses Sci-Fi-Zukunftsdrama, in dem es um Cyborgs geht, die in einer Westernstadt leben und in denen die Besucher dieser Westernstadt richtige Erlebnisse mit denen durchspielen können.
Die Emmy-Nominierung, sie sind raus. Markus Schuler aus L.A. hat uns gesagt, wer alles nominiert ist. Hätte es sein können, dass du The Crown gesucht hast vorhin?
The Crown? Nee, oder? Warte. Doch, The Crown, du hast recht, es war The Crown. Tolle Serie übrigens, spielt 1945 aufwärts. Es geht um Elisabeth II., die englische Königin. Genau, du hast recht, vielen Dank.
Chronistenpflicht. Einer der 4 großen Preise der US-Unterhaltungsindustrie wird verliehen. 17. September, die 69. Emmys. Liebe Grüße nach L.A., Markus Schuler.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir springen in der Redaktionskonferenz jetzt in die Zukunft und fragen uns, wo speichern wir eigentlich unsere Daten in Zukunft? Anne Preger hat es uns heute erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Festplatte oder USB-Stick kann jeder. In Zukunft könnten wir unsere Daten in Bakterien speichern. US-Forscher haben das zum ersten Mal mit einem Foto geschafft. Als erstes haben sie die Bilddaten eines pixeligen Schwarz-Weiß-Fotos in künstliche DNA übertragen, also die Infos, welcher Pixel an welcher Stelle stehen muss. Diese künstliche DNA haben sie dann in die Zellen von Bakterien eingeschleust. Einen Tag später haben die Forscher die DNA der Bakterien dann wieder ausgelesen. Ergebnis? Die Bakterien hatten die fremde künstliche DNA mit den Bilddaten in ihr eigenes Erbgut übernommen. Und die Forscher konnten die Bildinformationen zurückgewinnen. Das rekonstruierte Bild sah fast so aus wie das Original. Das Speichern von Bilddaten in Bakterien-DNA klappt dank eines natürlichen Genwerkzeugs. Bakterien können damit zum Beispiel Genschnipsel aus dem Erbgut fremder Viren herausschneiden und sie in ihr eigenes Erbgut einfügen. Damit bekommen sie wertvolle Informationen, um sich beim nächsten Mal vor Angriffen zu schützen. Schon mal von Alligatorkraut und schmalblättriger Wasserpest gehört? Vielleicht ja von Marderhund und Nilgans. Die EU-Kommission hat insgesamt 12 weitere Pflanzen und Tiere auf die Liste invasiver Arten gesetzt. Arten also, die für Probleme sorgen können, weil sie heimische Arten bedrohen und verdrängen. Vor einem Jahr hatte die Kommission ihre Liste das erste Mal veröffentlicht. Mit 37 Arten, die von anderen Kontinenten stammen. Für die Mitgliedsländer heißt das, diese Arten sollen nicht in die EU importiert werden. Die EU geht davon aus, dass es in Europa schon rund 1800 eingeschleppte Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen gibt. Sie schätzt auch, dass sie rund 12 Milliarden Euro Schaden anrichten, jedes Jahr. Die 12 Listen Neulinge, also Marderhund und Co., sind ganz vorne mit dabei und sollen deshalb auch besonders stark bekämpft werden. In den USA könnte bald eine neue Art der Therapie gegen eine bestimmte Form von Leukämie zugelassen werden. Ein Ausschuss von Experten hat das jedenfalls der US-Arzneimittelbehörde FDA empfohlen. Die neue Immuntherapie soll Kindern und Jugendlichen helfen, die akute lymphatische Leukämie haben. Dabei entnehmen Ärzte dem Patienten bestimmte Immunabwehrzellen. Diese T-Zellen werden dann im Labor genetisch so verändert, dass sie die Leukämie-Krebszellen als feindlich erkennen. Dann werden die aufgerüsteten T-Zellen wieder dem Patienten gespritzt. Das Immunsystem soll es so schaffen, die Krebszellen gezielt anzugreifen. Diese Therapie muss für jeden Patienten individuell durchgeführt werden. Sie ist sehr teuer und kann kurzfristig schwere Nebenwirkungen haben. Über mögliche Langzeitwirkungen ist noch nichts bekannt. Das Patent für die Therapie liegt beim Pharmaunternehmen Novartis. Die Firma will im Laufe des Jahres auch in Europa die Zulassung beantragen. Bekannter wurde das Verfahren durch den Fall von Emily Whitehead, die im Alter von 6 Jahren behandelt worden war. Heute ist sie 12 und gilt weiterhin als geheilt.
Deutschlandfunk Nova.
165 Kühe aus Deutschland sind jetzt in Katar, weil der Wüstenstaat von Saudi-Arabien und arabischen Nachbarn isoliert wird. Es gibt zu wenig Milch. Es geht um die deutsche Rinderrasse Holstein. Optisch schwarz-weiß, so sieht die Kuh aus. Sebastian hat sie sich heute ein bisschen genauer angeschaut, auch was die Kühe dort erwartet. Die wichtigste Frage, Sebastian, geht es den Kühen, die gestern rübergeflogen sind, nach Katar denn gut?
Ja, nach allem, was ich gesehen und gelesen habe, ja. Alle 165 Holstein-Kühe, die von der Firma Balatna aus Ungarn nach Katar eingeflogen wurden, sind sanft in Doha gelandet. Wie ich auf Bildern erkennen konnte, landete der Flieger aber bei Nacht. Und das war auch gut so, denn in Katar sind für die ganze Woche, ich habe geguckt, tagsüber 40 Grad Celsius und mehr angesagt. Und das sind nicht die ganz optimalen klimatischen Bedingungen für die Tiere. Das hat mir Henk Block erklärt. Er ist Landwirt und Kuhexperte.
Also wenn die Kühe da in der prallenden Sonne und wenn da noch nicht mal ein Baum ist, dann würden sie keinen Liter Milch von der Kuh kriegen. Und es ist die Frage, ob die Kuh das überleben wird über so einen längeren Zeitraum.
Ja, das ist ziemlich eindeutig. Damit ist wohl auch klar, dass die Kühe in Katar wohl gar nicht oder sagen wir, sehr selten an die frische Luft kommen werden.
Mhm. Dafür soll es ja aber auch diese klimatisierten Kuhställe geben, die man wohl vorher gebaut hat. Wie sollen die bitte schön aussehen?
Ja, schon seit Beginn der Krise stehen die Bagger in Katar nicht mehr still, denn es wird fleißig ein Kuhstall nach dem anderen gebaut. Und Henk Block, der kann uns einen guten Eindruck davon vermitteln, wie der Kuhstall in Katar möglicherweise aussehen könnte.
Also normalerweise sind die Kuhställe so ausgestattet mit Liegeboxen, wie man das hier auch kennt. Und dann werden die Ställe mit isolierte Dächer ausgestattet und darunter haben die jede Menge Ventilatoren. Also Ventilatoren und sogar mit wahrscheinlich einer Wasserkühlung, dass da so ein Nebel über die Kühe geht. Denn damit kann man richtig gut die Temperatur senken, weil sonst würden die Kühe das gar nicht aushalten.
Ja, könnte man denken so, klingt nach Wellness, ist aber für die Kühe weiterhin trotz Vollklimatisierung ein Knochenjob.
Es ehrt natürlich die Holstein-Kuh, dass man sie ausgesucht hat, aber warum gerade die?
Na ganz einfach, weil sie eine der leistungsstärksten Kühe in der Milchproduktion überhaupt ist, hat mir Henk Block gesagt. Und das kann er mit ziemlich beeindruckenden Zahlen untermauern.
Wenn man die Kühe gut hält und gut füttert, ist es gut möglich, aus so einer Kuh 10.000 Liter im Jahr rauszuholen. Dann reden wir über den Top, ne? Also es sind ein paar richtig gut und die schaffen auch 12.000 oder 13.000 Liter, ne? Aber der Schnitt ist so bei 9.
Ja, stolze 9.000 Liter Milch im Jahr pro Kuh sind 24 und ein halber Liter pro Tag. Andere Kuhrassen, die ähnlich gut, wenn nicht ganz so gut Milch geben, sind die Holstein-Rotbund und die eine oder andere Braunvieh-Rasse.
Die Kuh ist ja in so einer Milchproduktion die eine Sache. Mhm. Das andere ist die Melktechnik, bisschen Romantik. Wird noch von Hand gemolken irgendwo heute?
Ja, vielleicht irgendwo noch, aber so in der richtigen Massenindustrie nicht mehr. Das kannst du dir abschminken. Und selbst die normale Melkmaschine, bei der der Landwirt noch selbst immerhin ein bisschen Hand anlegen muss, um diese Zitzen, um die an die Zitzen zu stecken, die wird langsam aber sicher vom Markt verdrängt, denn richtig groß im Kommen ist laut Henk Block der Melkroboter.
Da soll die Kuh, das klingt ja schlimm.
Ja, es sieht auch ziemlich spacig aus. Da soll die Kuh 24 Stunden am Tag selber wählen können, wann sie gemolken werden will. Aber die Landwirte achten angeblich darauf, dass die Tiere nur maximal 3-mal am Tag den Melkroboter aufsuchen. Und weil meine Fantasie für manche Dinge leider nicht ausreicht, habe ich Henk Block gebeten, mir so einen Melkroboter mal zu beschreiben und warum die Kuh zum Teufel überhaupt bereit ist, in diesen Roboter reinzugehen.
Die wird da hingelockt, weil es da Kraftfutter gibt. Dann gibt es da eine Erkennung, die Kuh hat ein Halsband mit einem Sender und der Computer weiß dann, okay, diese Kuh, die hat ein Anrecht auf Melken und dann geht die Tür vom Roboter auf, dann geht die in so viereckigen Kasten, dann macht die alles freiwillig, läuft die da rein, bekommt die ihr Futter und dann kommt da ein Arm mit einer Kamera unter der Kuh und der erkennt überall die Zitzen von jeder Kuh, wo die Zitzen stecken und dann steckt da automatisch jeder einzelne Becher an die Kuh.
Es geht um Milch wohlgemerkt, aber es ist Hightech im Spiel und ein solcher Melkroboter, der schafft dann 60 Kühe am Tag.
Also, beste Hightech ist natürlich die eine Sache, das kann doch aber eigentlich auch gar nicht reichen für alle Einwohner Katars, oder?
Ja, da könntest du recht haben. Ich habe mal ein Rechenbeispiel gemacht. Bisher sind ja nur 165 Kühe in Katar gelandet. Insgesamt sollen es aber immerhin 4.000 Kühe werden, zum Teil auch aus den USA und aus Australien. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass jede dieser 4.000 Kühe den Milchdurchschnitt von 9.000 Litern im Jahr produziert, sind das 36 Millionen Liter Milch im Jahr. Und ich habe geguckt, bei 2,7 Millionen Menschen, die in Katar leben, rund 13,3 Liter pro Kopf, pro Jahr wohlgemerkt. Also kriegt jeder ungefähr 1 Liter Milch im Monat. Ja, und dann haben wir noch nicht mal über die Veredelung von Milch gesprochen. Also wenn Katar nämlich auch noch Käse, Quark und Joghurt herstellen will, dann müssen noch etliche tausend Kühe mehr importiert werden.
Per Flugzeug liefert Deutschland dem von Saudi-Arabien und arabischen Nachbarn isolierten Staat Katar Milchkühe. Es sind die ersten von versprochenen 4.165 sind gestern angekommen. Erklärt hat uns das alles Sebastian Rams.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Schönen guten Tag, Herr Zack. Heute schon Blitz gesehen?
Nein, schönen guten Tag, Herr Jahn.
Bei Ihnen in Rostock ist auch vergleichsweise ruhig, ne? Nicht so wie in Wesel, Aschaffenburg oder in Borken. Da blitzt und kracht's am häufigsten in Deutschland. Nachgezählt hat Siemens, die haben einen Blitzinformationsdienst und der liefert dann Daten für den sogenannten Blitzatlas und der wurde heute veröffentlicht. Herr Zack ist Rechtsmediziner, Gewitterforscher und mit ihm spreche ich jetzt über die Gefahren der Blitze. Herr Zack, sollten die Leute in Wesel, Aschaffenburg und Borken sich denn besonders schützen?
Ja, natürlich. Wenn es gewittert, dann sollte man sichere Orte aufsuchen, wie zum Beispiel Häuser, besser noch Häuser mit Blitzschutz oder Fahrzeuge, die als Faradaysche Käfig ein sicherer Ort sind.
Durchschnittlich werden 700 Menschen pro Jahr vom Blitz getroffen. Da kann man natürlich schnell medizinische Maßnahmen ergreifen und deswegen überleben wohl auch viele. Was ist denn tödlich an einem Blitzeinschlag?
Na, erstmal glaube ich nicht, dass die medizinischen Maßnahmen schuld sind, dass so viele Menschen das überleben, sondern die Art, wie der Blitz den Menschen schädigt und wie er dann in die Erde geht. Es wird ja in der Regel nur ein Teil der Energie auf den Menschen übertragen und das ist Grund, weshalb so viele Menschen einen Blitzschlag überleben können.
Das heißt, der Blitzeinschlag ist dann doch gar nicht so vergleichbar wie mit dem Starkstromstoß, den wir zu Hause bekommen?
Nicht ganz, weil der Starkstrom fließt ja ständig. Der Blitz fließt ja nur einen Bruchteil der Sekunde und das ist der Vorteil für den Menschen, dass wenn er das überlebt, ist der Blitz in der Erde und die Energie ist dann weg und entweder er bekommt Spätschäden oder er hat das Glück, dass er gar keine Schäden nach dem Blitzunfall aufweist. Mhm. Wir haben in Rostock geguckt, wie hoch die Sterblichkeit ist bei einem Blitzschlag. Letalität, sagt der Mediziner dazu, und haben festgestellt, dass sie keineswegs bei 100 oder bei 90% ist, sondern zwischen 6 und 26% aller vom Blitz Geschädigten versterben, laut Literatur, laut wissenschaftlicher Literatur.
Es gibt ein aktuelles Beispiel aus Kanada von einer Hochzeit. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. JP Nadeau, der ist Vater von der Braut, er hält eine Rede und dann schlägt der Blitz in sein Mikrofon ein, das er in der Hand hält. Er beschreibt das Ganze so.
Well, it was a sudden shock, I gotta tell you. It just, this ran right through me, like, this was crazy. But it was my hand that I was worried about, because I was holding the microphone.
Herr Zack, würden Sie sagen, der hat wahnsinnig Glück gehabt?
Ja, ich glaube eher, dass der Blitz nicht in sein Mikrofon eingeschlagen ist, denn da hätte man möglicherweise den Blitz auch gesehen, sondern der Blitz ist in die Leitung gekommen, denn ich kenne den Fall auch und ich sehe ja auch auf dem Foto, das ist ein Mikrofon mit einer Leitung und da wird möglicherweise der Stromfluss über die Leitung in seine Hand gekommen sein, denn er spricht ja auch nur von der rechten Hand, in der er den Stromfluss gemerkt hat oder den Blitz, wie er sagt, gemerkt hat. Mhm. Also er hat sowas wie einen Kontakteffekt oder einen leitervermittelten Blitzschlag abbekommen.
Jetzt hat so ein Blitz natürlich unglaublich Spannung, unglaublich viel Volt, die da runterkommen. Er muss ja gar nicht bei uns selbst einschlagen, sondern in der Nähe und dann ist es auch wahnsinnig laut und wahnsinnig hell. Wie gefährlich ist denn der Blitz für Gehör und für Augen?
Oh, das ist durchaus sehr gefährlich, weil bei den Geschädigten häufig Schädigungen der Augen und der Ohren vorkommen. Noch häufiger die Ohren, weil das Trommelfell häufig reißt durch den lauten Knall. Trommelfellrupturen, Risse sind mit am häufigsten bei Blitzunfällen, aber auch Tinnitus und Schwerhörigkeit können nach so einem Knalltrauma auftreten. Bei den Augen ist es vorwiegend die Eintrübung der Linse, die auftreten kann. Die Mediziner sagen dazu Katarakta Elektrika.
Der Kreis Wesel hat einen neuen Titel, Blitzhauptstadt. Auch die Stadt 2016, nirgendwo sonst blitzt und donnert es im vergangenen Jahr häufiger als dort um und an und in Wesel. Wir haben nicht nur mit dem Rechtsmediziner und Gewitterforscher Fred Zack vor dieser Sendung gesprochen. Wir haben auch jemanden, der das aus nächster Nähe beobachten kann und einschätzen kann. Denn Sebastian Rams, wie es der Zufall will, das ist auch deine Heimat.
Ja, das ist meine Geburtsstadt. Ich habe nicht da gelebt, aber ich wurde da geboren.
Ist es denn wirklich auch so, dass es sehr oft Gewitter gibt dort? Also was ist dein Empfinden?
Ja, es gibt schon immer schöne heftige Gewitter am Niederrhein. Aber ob das jetzt besonders viel ist, kann ich nicht sagen. Wesel ist jetzt nicht so auch der Glanzpunkt der Architektur. Vielleicht, wenn irgendwo einer einschlägt, natürlich keinem was
der
passiert.
Der Nabel der Welt, hallo?
Ja, keinem was passiert. Natürlich voraussetzt, jetzt kann man auch was Schönes Neues bauen. Insofern passt das vielleicht.
Okay, und in deiner Kindheit und sowas ist auch mit Blitzen noch nie was passiert?
Ja,
nie.
Guck mich an, hat es mir geschadet? Ich weiß es nicht.
Hätte mal der Blitz. Naja, also gut, hätten wir das auch geklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute an diesem Donnerstag, 13. Juli 2017, ist eine große Persönlichkeit verstorben. Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, das teilte die Justizbehörde der Stadt Peking mit. Liu Xiaobo wurde dort unter Bewachung im Krankenhaus behandelt. Er litt unter Lungenkrebs im Endstadium und wurde Mitte Juni aus der Haft in das Krankenhaus dorthin verlegt. 2009 war er wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. 2010, ein Jahr danach, wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Entgegennehmen konnte er ihn nicht, weil er zu diesem Zeitpunkt eben schon im Gefängnis saß. Aber dem einen oder anderen ist vielleicht noch der leere Stuhl in Oslo im Gedächtnis. Liu Xiaobo hat die Demokratiebewegung in China immer wieder ermutigt. Deswegen haben wir gesagt, hören wir noch mal rein. Das hier sind seine beeindruckenden Worte aus seinem Verteidigungsplädoyer von 2009 von uns eingesprochen.
Ich möchte diesem System, das mich meiner Freiheit beraubt, sagen, dass ich zu meinen Überzeugungen stehe. Ich habe keine Feinde und keinen Hass. Keiner der Polizisten, die mich beobachtet, verhaftet und verhört haben, keiner der Staatsanwälte, die mich angeklagt haben, und keiner der Richter, die mich verurteilt haben, ist mein Feind. Die glücklichste Erfahrung in den vergangenen 20 Jahren war die selbstlose Liebe meiner Frau Liu Xia. Deine Liebe ist das Sonnenlicht, das über hohe Mauern springt und die Gitterstäbe meines Gefängnisses durchdringt, jeden Zentimeter meiner Haut streichelt, jede Zelle meines Körpers wärmt und jede Minute meiner Zeit in Haft mit Bedeutung erfüllt. Ich hoffe, dass ich das letzte Opfer der endlosen geistigen Inquisition Chinas sein werde und dass von jetzt an niemand mehr wegen seiner Äußerungen beschuldigt wird. Meinungsfreiheit ist die Grundlage der Menschenrechte, die Quelle der Menschlichkeit und die Mutter der Wahrheit.
Der chinesische Dissident und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist heute verstorben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sebastian Rams und Thilo Jahn gibt's morgen wieder. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.